Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich stelle das Mikrofon da runter, weil ich habe am Freitag da gesessen und dann hat es mir die ganze Zeit im Blick gestanden und das muss ja nicht sein. So sehe ich euch ohne Hindernis und ihr mich. Ja, vier kleine Episoden möchte ich heute Morgen mit euch anschauen, in denen es um die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn geht. Ich habe gedacht, ich möchte euch heute Morgen möglichst viel Originaltexte, Originalzeugnisse von diesem außergewöhnlichen Ereignis präsentieren und nach Möglichkeit weniger eigene Worte machen. Denn das haben wir vielleicht schon im ersten Teil des Gottesdienstes gehört, herausgehört. Wir können viel reden von dem Auferstandenen, aber das kann niemals die Begegnung mit dem Auferstandenen ersetzen. Ich kann euch erzählen, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe, oder das könntet ihr in gleicher Weise tun, aber das ersetzt nicht die persönliche Begegnung mit diesem Herrn. Und deswegen habe ich mich so gefreut über das Gebet von Claudia, die genau darum gebeten hat, dass es zu dieser persönlichen Beziehung, zu dieser persönlichen Begegnung kommt. Denn mehr als reden und von ihm reden und bezeugen, vermag ich nicht. Aber ich bin voll Zuversicht, voll guter Hoffnung, dass genau das geschieht. Denn wir sehen in diesen Beispielen, dass in dreien dieser vier Beispiele das genau sich so ereignet hat. Ich beginne mit einer Geschichte oder mit einer kurzen Episode aus dem Matthäusevangelium im 27. Kapitel. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Die man vielleicht nicht so direkt mit dem Ostermorgen in Verbindung bringt, aber ich mache es aus einem bestimmten Grund. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr zwar wisst, dass Jesus immer wieder sein Leiden und sein Sterben und seine Auferstehung angekündigt hat. Wir lesen das im Neuen Testament, in den Evangelien immer wieder. Erste Leidensankündigung, zweite Leidensankündigung, dritte Leidensankündigung sind in der Regel die Überschriften. Und dann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich oft denke, das war doch irgendwie alles umsonst. Die haben das doch überhaupt nicht gehört. Das war doch alles weg. Als es dann tatsächlich so weit war, als sie sich daran hätten erinnern sollen, hat kein Mensch mehr dran gedacht. Kein Mensch stimmt nicht ganz. Denn einige wussten das noch sehr genau und hatten das im Blick. Benni, kannst du die Folie mal einblenden? Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus zusammen. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Gib deshalb bitte den Befehl, dass die Gruft bis zum 3. Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und ihn stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Die zweite Verführung wäre dann noch schlimmer als die erste. Ihr sollt eure Wache haben, erwiderte Pilatus. Geht und sichert die Gruft so gut ihr könnt. So zogen sie los. Sie versiegelten den Stein am Eingang und sicherten das Grab mit der Wache. Weder die Jünger noch die Frauen, die zum Grab gegangen sind, schienen sich an diese Aussagen Jesu noch erinnert zu haben. Oder, ich meine, wir können es nicht unterscheiden, wenn sie sich daran erinnert haben, haben sie ihnen offensichtlich keinen Glauben geschenkt. Denn niemand war zu der damaligen Zeit davon ausgegangen, dass irgendetwas anderes geschehen könnte, als dass Jesus in diesem Grab bleibt, bestenfalls noch gut einbalsamiert wird und die Geschichte ist zu Ende. Aber die Pharisäer sahen das anders. Sie haben sich erinnert, dass Jesus genau diese Ansage gemacht hat, ich werde von den Toten auferstehen. Und sie schenken ihm Glauben. Irgendwie. Und irgendwie dann auch nicht.
Sie rechnen damit, dass etwas geschieht, aber sie rechnen nicht mit der realen Auferstehung Jesu. Natürlich nicht. Sie rechnen mit Betrug, mit Trickserei, mit Taschenspielertricks, mit Verführung, Manipulation. Möglicherweise ist das darin begründet, dass man in der Regel das denkt, was im eigenen Herzen die ganze Zeit auch vor sich gegangen ist. So haben sie Jesus ans Kreuz gekriegt, mit Trickserei, mit Manipulation, mit Lügen. Und genau das erwarten sie jetzt auch von den Jüngern. Und trotzdem ist dieses Manöver, ich denke, für die damalige Zeit noch viel entscheidender gewesen, als wir das heute wahrnehmen können. Stellt euch mal vor, Soldaten, römische Soldaten, offizielle, heute würde man sagen Beamte, Gesandte des Pilatus, nicht irgendwelche Tempelwachen, es waren römische Soldaten. Mit einem römischen Siegel wurde der Stein versiegelt. Es sollte absolut klar und deutlich werden, wir sind mit der Sache fertig und wir haben die Sache im Griff. Da wird nichts passieren. Und sie haben sich getäuscht. Sie haben sich geschnitten. Was für ein großartiger Beweis dafür, dass niemand anderes als Gott selbst tatsächlich gekommen ist, den Stein wegrollen ließ, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, das Grab leer war. Das nur so als Einstieg, die erste kurze Episode. Dann kommen wir jetzt zu den Frauen am Grab. Das lesen wir im folgenden Text, also chronologisch eigentlich weiter, Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Nach dem Sabbat in der Dämmerung des ersten Tages der neuen Woche machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg, setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel: Ihr müsst nicht erschrecken. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht. Seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Gruft weg. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Am Abend, bevor unser Text hier beginnt, waren die Frauen noch einkaufen gegangen. Sie haben sich Öl und Salbe gekauft, um den Leichnam Jesu zu konservieren. Ihre Mission, warum sie zu dem Grab gegangen ist, steht klar fest. Wir brauchen da nicht zu spekulieren. Die haben nicht gesagt, lass uns mal an das Grab gehen und gucken, ob er heute aufersteht, sondern alles, was sie an Vorbereitung getroffen haben, zeigt, dass sie zwar noch entschieden waren, Jesus weiter Ehre zu erweisen, ihm weiter Dienst zu erweisen, aber sie haben sich damit abgefunden, dass das ein toter Jesus sein wird. Ich bin immer so in der Spannung. Auf der einen Seite können wir sagen, okay, wie sollten die das denn glauben? Wie sollten die das denn begreifen? Es hat doch vorher noch nie jemand gesehen. Und doch sagt Jesus dem Thomas, selig sind, die glauben und nicht sehen. Warum hat Jesus all diese Ankündigungen gemacht? Warum hat er ihnen diese Dinge im Voraus gesagt? Einfach nur so? Wenn er ihnen ja doch später begegnen wollte, wäre diese Ankündigung nicht um sonst gewesen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns begreifen, uns bewusst machen, Gott bindet sich an sein Wort. Gott ist an das, was er uns sagt, gebunden und hält sich absolut daran. Ob wir das glauben oder nicht. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, auch durch die ganze Berichterstattung. Wenn der Paulus später im 15. Kapitel des Korintherbriefs von der Auferstehung Jesu schreibt, dann spricht er immer wieder, gestorben nach den Aussagen der Schrift, auferstanden am dritten Tag, so wie die Schriften es vorausgesagt haben. Es ist verbunden, verwurzelt in dem, was Gott uns verbrieft, in die Hände gelegt hat. Und ich denke, es ist wichtig, diese Verzahnung zwischen Aussage Gottes und realem Erleben, damit wir heute immer wieder im Voraus diesen Glauben aufbringen können, dieses Vertrauen Gott entgegenbringen können und sagen, ich sehe es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es nicht begreifen, aber du hast es mir gesagt. Und deswegen vertraue ich und deswegen gehe ich im Glauben den Weg, den du mir vorausgezeigt hast. Ich habe es eben schon gesagt, dreimal hatte Jesus angekündigt, dass er von den Toten auferstehen wird. Dreimal hat Jesus selbst Menschen aus dem Tod ins Leben zurückgerufen. Es waren nur wenige Tage vor seiner Kreuzigung, dass er den Lazarus von den Toten auferweckt hat, sich vor sein Grab gestellt hat und gerufen hat, Lazarus, komm heraus, der mehr als 3 Tage in der Gruft schon war, schon stank. Zur Martha hatte er in diesem Zusammenhang gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. So hatte Martha damals geantwortet. Das ist noch wenige Tage erst zurück. Und doch scheint es, als wäre es aus einem anderen Jahrtausend. Jetzt, da Jesus gestorben ist, klingen diese Worte für die Jüngerinnen und Jünger offensichtlich wie Hohn. Sie können es nicht mehr fassen, sie kriegen das nicht mehr zusammen. Und obwohl sie nicht damit rechneten, dass er auferstanden ist, waren sie entschlossen, das, was ihnen von Jesus noch geblieben ist, so gut wie möglich zu konservieren. Salben, Öle, um diesen Leichnam nochmal schön zu machen, das Blut abzuwaschen, ihn zu säubern, zu kämmen und dann zu ölen, zu cremen, einzuwickeln und dann, ja, das ist alles, was man hatte. Das war ihre ganze Hoffnung, die übrig geblieben ist. Aber sie waren entschieden, das zu tun. Wie wäre die Geschichte wohl weitergegangen, wenn Jesus an diesem Morgen nicht auferstanden wäre, wenn er das nicht durchbrochen hätte? Ich glaube, ich ahne, wie das weitergegangen wäre. Sie wären nächste Woche wiedergekommen, hätten Blumen mitgebracht. Sie hätten sich vielleicht mit mehreren getroffen. Sie hätten das zu einem festen Brauch gemacht. Jede Woche einmal oder zweimal treffen wir uns am Grab Jesu. Sie hätten vielleicht irgendwann eine Kapelle gebaut. Und jedes Jahr um die Osterzeit wären Tausende von Menschen dann dahin gefahren und hätten an den gestorbenen Jesus gedacht. Sie hätten sich Geschichten erzählt, was Jesus alles damals getan hat, von seinen Lehren sich gegenseitig berichtet. Das wäre alles gegangen, auch ohne Auferstehung. Und vielleicht merkt ihr ein bisschen, worauf ich hinaus will. Vieles in unseren Kirchen und Gemeinden würde auch funktionieren mit einem toten Jesus. Und das ist eine echte Herausforderung, denke ich, für uns. Der Gott ist, und ich freue mich über Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, wie ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das singst du nicht, wenn du nicht daran glaubst. Das singst du nicht, wenn du eigentlich damit rechnest, dass da er das Grab ist, wo er vor 2000 Jahren verrottet ist. Aber die moderne Theologie geht genau davon aus, dass das die Erklärung für die Auferstehung Jesu ist. Man nennt das Enkerigma. In der Verkündigung lebt Jesus weiter. Du erzählst mir, was du von ihm noch weißt und was du mit ihm erlebt hast, und ich erzähle dir, was ich erlebt habe. Und so lebt Jesus unter uns weiter. Das Problem ist nur, das ist ein Jesus, der lebt nur in unseren Köpfen. Er hat keine Kraft. Da können wir Jesus austauschen durch Platon, Marx, Lenin oder wen du sonst als Denker interessant und hoffnungsvoll empfindest. Naja, dann denkst du, naja, zum Glück ist es bei uns ja doch anders. Wir wissen und wir glauben ja wirklich, dass Jesus auferstanden ist. Und wir haben es heute Morgen auch in unseren Liedern, denke ich, wirklich zum Ausdruck gebracht, dass wir das glauben. Und trotzdem merke ich, dass wir auch immer wieder in der Gefahr sind, an dieser Stelle abzugleiten. Dass wir unseren Glauben leben können in einer Weise, die irgendwann selbstständig wird, wo wir irgendwann Jesus nicht mehr brauchen, wo wir irgendwann damit leben könnten, wenn er nicht mehr auferstanden ist. Ich will mal zwei Beispiele nennen aus der Vergangenheit. Das ist schon eine Weile her. Das eine war die Bewegung der Promise Keeper. Es war mehr so ein Männerding. Männer haben sich verpflichtet und gesagt, wir wollen besonders gut, besonders moralisch, besonders sozial engagiert leben. Und damit das nicht jeder nur für sich selbst, mit sich selbst ausmacht, hat man sich getroffen, hat Vereinbarungen formuliert, hat das unterschrieben, Verträge geschlossen. Ich will das nicht schlecht machen, nicht, dass das an sich nicht gut wäre. Aber wie schnell kommen wir und verengen unseren Blick auf diese Verträge, auf unsere Versprechen, auf das, was wir für Gott tun wollen, und merken überhaupt nicht mehr, wie existenziell wir darauf angewiesen sind, dass der Auferstandene in uns lebt und das vollbringt, was wir selbst ja nicht tun können. Oder vielleicht erinnert euch noch an diese netten Armbänder, WWJD oder WWJD, was würde Jesus tun, also im Englischen halt do, what would Jesus do, ist genau dasselbe, nicht schlecht an sich. Und doch kann es mich in ein Fahrwasser bringen, wo ich versuche, gut zu sein für Gott. Wo ich versuche, das Leben ordentlich und christlich und fromm zu leben. Einem Vorbild nach lebe. Jesus ist mehr als ein Vorbild. Jesus ist nicht nur der Prototyp, der uns zeigt, wie wir hätten leben sollen, sondern er ist auferstanden und durch seinen Heiligen Geist in unser Leben gekommen, wenn wir das wollen, um das zu tun, was wir ohne ihn nicht tun können. Und deswegen bin ich so froh, dass Jesus gleich am Anfang diese Tendenz unterbricht, diesen Dienst an dem toten Jesus überhaupt nicht erst aufkommen lässt. Sie kommen nicht dazu, ihn einzubalsamieren, ihn zu konservieren mit seinem menschlichen Leib. Er ist weg. Der menschliche Leib ist weg, weil Jesus auferstanden ist. Und das finde ich klasse. Er begegnet ihnen erst mit einem Engel. Er stellt ihnen einen Engel in den Weg, der ihnen verkündet, was passiert ist. Und dann kurze Zeit später tritt er ihnen persönlich in den Weg. Und ich denke, das kann auch uns helfen. Das kann für uns die Brücke sein. Manchmal brauchen wir einen Engel, einen Boten. Angelos ist ja nichts anderes als ein Bote, der gesandt ist, etwas zu verkünden. Und in unserem Fall, denke ich, werden die Engel in aller Regel Menschen sein. Also erwartet keine Lichtgestalten, sondern es sind Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, die uns neu daran erinnern, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Martin Luther ist es wohl mal so gegangen mit seiner Frau. Da wurde seine Frau Käthe ihm zum Engel. ist ja immer so eine Frage, inwieweit diese Anekdoten von Luther historisch verlässlich sind, aber schön sind sie auf jeden Fall. Der Luther hat sich irgendwann depressiv in seinem Arbeitszimmer eingesperrt. Er hat nicht mehr gearbeitet, er hat nicht mehr gebetet, er hat nicht mehr gesungen, irgendwann auch nicht mehr richtig gegessen. Und seine Frau wusste nicht, wie sie ihm helfen soll. Was kann ich für den guten Martin tun? Und irgendwann kam ihr die Idee, sie hat sich schwarz angezogen, Trauerkleider angelegt und klopft an seinem Zimmer. Und als sie die Tür öffnet und sie so sieht, ist er ganz erschrocken. Wer ist gestorben? Wer ist gestorben, Käthe? Gott ist tot, Martin. Nimmermehr ist Gott tot. Und er brauste auf und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Und dann sagt sie, Martin, guck mal, wie du lebst. Du isst nicht mehr, du arbeitest nicht mehr, du betest nicht mehr, du singst nicht mehr. Gott muss wohl tot sein. Und die Legende sagt, oder die Anekdote sagt, dass das für ihn der Schlüssel war, das wieder neu zu begreifen. Jawohl, Jesus lebt. Soweit zu dieser Episode. Kommen wir zur dritten Geschichte, die der Emmaus-Jünger. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten das mit Jesus von Nazareth. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die am Morgen früh in der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. In der Chronologie sind wir einen Schritt weiter. Das ist jetzt zeitlich ein bisschen später. Und damit hatten die Jünger etwas mehr an Offenbarung, an Bezeugung dessen, was geschehen ist, als die Frauen, die auf dem Weg zum Grab waren. Sie hatten nicht nur die Ankündigung Jesu, dass er auferstehen würde, sondern sie haben auch die ersten Augenzeugenberichte. Aber es sieht nicht so aus, als hätte ihnen das großartig weitergeholfen. Eher scheint es sie noch mehr verunsichert und verwirrt zu haben. Die Botschaft drang nicht durch. Die Frauen waren in ihrer Trauer hingezogen zu dem toten Jesus. Sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Diese Männer hier sind anders gestrickt. Sie ticken anders. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Sie wollen sich richtig davon lösen. Sie wollen sich abwenden. Sie wenden Jerusalem den Rücken zu. Ich glaube, sie wollen weg. Weg von diesem Ort, der sie erinnert an das, was geschehen ist. Aber auch weg von dem Ort, wo jetzt diese Gerüchte aufbrechen. Wo ständig irgendjemand sagt, oh, ich bin Jesus begegnet. Jesus lebt, er ist auferstanden. Sie können das nicht glauben. Vielleicht wollten sie es nicht glauben. Sie können es nicht fassen. Und es irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es besser, wenn sie gehen. Zu viel Enttäuschung. Zu tief sitzt der Schmerz der Enttäuschung, dass Jesus nicht der war, für den sie ihn gehalten haben. Und sie beschreiben, was sie in dem Gespräch mit Jesus, beschreiben sie, welche Erwartungen sie hatten. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und das Tragische ist, dass sie damit nicht falsch gelegen haben. Sie haben sich nicht in dem getäuscht, was sie erwartet haben. Nicht in dem, was sie erwartet haben, haben sie sich getäuscht. Sie haben sich getäuscht in dem, wie sie es erwartet haben. Sie dachten wahrscheinlich, dass Jesus erst die Pharisäer sozusagen aus dem Boot wirft und die geistliche Führung übernimmt in Israel und die Lehre im Tempel und die Auslegung des Gesetzes eben korrigiert und all das, was falsch ist, was er die ganze Zeit korrigiert hat, gerade biegt. Und dann, wenn sie wieder ein Volk sind, dass Gott gehorsam ist, dass Gott dient, dass das Gebot und das Gesetz einhält, so wie er es ihnen geboten hat, wird Gott zu seiner Verheißung stehen und sie auch wieder von den Feinden befreien, von den Römern, so wie wir das im Alten Testament immer und immer wieder erlebt haben. Ich denke, das wäre meine Erwartung gewesen zu der damaligen Zeit, wenn ich mich so in ihre Lage hineinversetze. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Das passte nicht in ihr Denken hinein. Können wir uns mal einen Schritt, also ein bisschen davon lösen, von dieser direkten Situation Auferstehung und Kreuzigung? Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so unser Problem. Aber kennen wir nicht auch Situationen, wo wir Zusagen Gottes haben und daran festhalten, aber es ereignet sich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gott handelt nicht so, wie wir das erwartet hätten. Und dann sind wir enttäuscht. Und dann sind wir frustriert oder verletzt. Und dann, wenn dieser Schmerz in uns sitzt, wenn diese Verunsicherung da ist, dass Gott scheinbar doch nicht hält, was er verspricht, weil er nicht so handelt, wie wir es erwarten, dann fängt es uns irgendwann an zu nerven, wenn im Gottesdienst immer wieder die Leute von Jesus erzählen und sagen, ich bin ja, Erzeugnisse geben, ich habe Jesus erlebt, letzte Woche hat er mein Gebet erhört und du denkst nur, ah, meins nicht. Oder jemand sagt, Gott hat mich geheilt, ich bin gesund geworden und du sagst, ich nicht. Und dann ist die Gefahr groß, dass du irgendwann sagst, ich kann das nicht mehr hören. Ich will das nicht mehr hören. Und du drehst Jerusalem den Rücken und gehst. In der Geschichte gibt es keinen, der diesen Menschen nachgegangen ist. Kein Jünger, keiner von den Frauen, die gesagt haben, überlegt es euch doch noch mal, wartet doch mal. Es liegt doch in der Luft, dass hier was passiert, dass sich hier was verändert. Merkt ihr das denn nicht? Ihr könnt doch jetzt nicht gehen. Sie gehen. Und man lässt sie gehen. Aber Jesus lässt sie nicht gehen. Wir lesen, als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus hinzu und schloss sich ihnen an. Ganz unauffällig, ganz behutsam. Kommt nicht mit einem Engel, er kommt nicht mit dem Schild. Hallo, ich bin Jesus. sondern ganz still und hört erst mal zu. Er geht einfach nur mit ihnen und hört ihnen zu. Und dann stellt er Fragen. Warum seid ihr so frustriert? Was macht euch so traurig? Was hat euer Herz so erschüttert? Und dann, nachdem sie ihr Herz ausgeschüttet haben, dann fängt er ganz behutsam an und korrigiert ihr Denken. Nicht durch einen Engel, sondern durch eine intensive Bibelarbeit. Er guckt einfach mit ihnen hinein. Was hat denn Gott gesagt? Was steht denn in der Schrift? Und er öffnet ihnen die Augen für das, was ihn betrifft. Und wir hören im Nachhinein, dass sie sagen, unser Herz brannte da schon. Aber erkannt haben sie ihn noch nicht. Auch die beste Predigt, die wahrscheinlich auf dieser Erde je gehalten wurde, hat nicht gereicht, um ihnen die Augen zu öffnen, um sie erkennen zu lassen, dass das Jesus ist, der mit ihnen redet. Die beste Predigt kann die persönliche Begegnung, die in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus erst geschehen kann, ersetzen. Im Orient war diese tiefste Form der Gemeinschaft das Miteinander essen. Und erst als sie ihn einladen, zum Essen bei ihnen zu bleiben, als sie diese Tischgemeinschaft mit ihm feiern, in dem Augenblick öffnen sich ihre Augen. Und dann ist plötzlich alles klar. Nur Jesus ist dann schon wieder weg. Aber das ist nicht mehr schlimm. Sie haben begriffen, er lebt, er ist da, er kümmert sich noch um uns. Wir sind nicht von ihm verlassen. Auch wenn er jetzt nicht mehr da sitzt und mit uns redet und wir alleine essen müssen. Er lebt, er ist da und er sorgt sich um uns. Und deswegen machen sie sich sofort auf und suchen wieder die Gemeinschaft mit denen, die das auch erlebt haben. Die sie vorher so genervt haben mit ihrem Jesus ist auferstanden oder Jesus lebt, plötzlich können sie sich nichts Attraktiveres vorstellen, als mit denen zusammen zu sein und das wieder zu teilen. Und das ist so mein Wunsch, dass das ein Stück weit unsere Erfahrung wird, dort, wo wir von Jesus enttäuscht wurden, dort, wo wir verletzt sind, wo wir leiden daran, dass er nicht das tut, sich nicht so verhält, wie wir das möchten, wie wir das erwarten würden. So viel zu dieser Geschichte und jetzt zur letzten. Die Jünger gehen wieder fischen. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Was sind das für Männer, mit denen wir es hier zu tun haben? Petrus wird uns genannt, dann Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus, das ist Johannes und Jakobus und dann noch zwei Jünger, die nicht namentlich erwähnt werden. Der erste, Petrus, hatte zu dieser Zeit mit Sicherheit wenigstens drei Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Wir wissen von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass Jesus dem Kephas persönlich erschienen ist. danach dem Kreis der Jünger. Da der Thomas beim ersten Mal nicht dabei war, kommt Jesus noch ein zweites Mal und dann war Petrus wiederum dabei. Das heißt, da sind wir schon bei drei. Drei Begegnungen mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Thomas hat ihn nur einmal gesehen. Aber Thomas hatte das Privileg, ihn nicht nur zu sehen, sondern so wie er das verlangt hat, durfte er seine Hände in die Wundmale in Jesu Hände und in seiner Seite legen. Er durfte Jesus betasten, anfassen, begreifen. Das ist Nummer zwei, die hier genannt wird. Jakobus und Johannes gehörten zu dem innersten Kreis, zu dem innersten Zirkel der Jünger. Petrus, Jakobus und Johannes, wenn ihr mal in den Evangelien nachschaut, es gibt einige Situationen, wo nur noch diese drei mit Jesus zusammen unterwegs sind. Zwei Beispiele, als die Tochter von dem Jairus von den Toten auferweckt wird, nimmt Jesus nur diese drei Jünger mit sich. Als er auf den Berg der Verklärung geht, sind es nur diese drei, die Zeugen seiner Verklärung wird, die Elia und Mose dort oben sehen, wie sie mit Jesus reden. Und alle kannten die Ankündigung Jesu, dass sie nach Galiläa gehen sollten und dass sie dort auf Jesus warten sollten. Jesus würde ihnen dort noch einmal begegnen. Na, das noch einmal füge ich hinzu, denn als sie das gesagt bekommen, das war ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert, die zweite Geschichte, die Frauen am Grab bekommen den Auftrag, den Jüngern auszurichten, geht nach Galiläa, dort werde ich mich ihnen zeigen. Aber es gibt keine Zeitangabe. Und ich kann nur vermuten, wir wissen, dass 40 Tage vergangen sind zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und ich würde dieses Ereignis eher in das Ende dieser 40 Tage legen. 40 Tage, das sind mehr als 5 Wochen. Das kann eine lange Zeit sein, wenn wir uns überlegen, dass Jesus ihnen möglicherweise in den ersten 3 Tagen oder ersten 1-2 Tagen wahrscheinlich 3-mal begegnet ist, dann waren jetzt vielleicht 5 Wochen vergangen und es ist nichts passiert. Sie sitzen in Galiläa und warten und warten und warten. Sie wissen um ihre Berufung. Ich bin mir sicher, dass sie das wissen. Jesus hatte sie berufen, Menschenfischer zu werden. Aber jetzt scheint das irgendwie alles nicht mehr aufzugehen. Wie kommt das zu dieser tiefen Verunsicherung in ihrer Berufung? Ich denke, das Problem ist, dass sie zwar wussten, dass Jesus auferstanden ist, aber Jesus war nicht mehr da. Das heißt, sie waren mit ihrer Berufung, mit ihrer Beauftragung im Moment faktisch alleine. Und da merken sie, das packen wir nicht, das schaffe ich nicht. Wie soll ich diesen Auftrag, wie soll ich diese Beauftragung Jesu leben, wenn er nicht da ist? Insofern finde ich die Reaktion, die wir hier lesen, gar nicht so verkehrt, gar nicht so unsympathisch. Die Jünger wussten noch nichts von Pfingsten. Sie wussten noch nicht, dass Jesus sie haben es auf jeden Fall nicht begriffen. Jesus hatte ihnen das angekündigt, hat gesagt, ich werde von euch gehen und ich werde wieder zu euch zurückkommen. Aber wie sollten sie begreifen, dass das Pfingsten meinte und nicht nur die Auferstehung? Dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in ihrem Herzen Wohnung nehmen wollte und in ihnen gegenwärtig sein würde, in kürzester Zeit. Das war alles noch in der Zukunft. Das wussten sie nicht. Sie wussten zwar, Jesus lebt, aber er war nicht da. Er war nicht greifbar. Sie konnten ihn nicht sehen. Sie konnten nicht über ihn verfügen. Sie konnten ihn nicht anfassen. Sie konnten nicht, wie damals in dem Boot, als die Wellen tobten, ihn schütteln, aufwecken. Jesus, jetzt! Tu was, sondern sie waren einfach alleine. Und da sagen sie, also wenn ich alleine bin, das Einzige, was ich dann kann, ist fischen gehen. Ich kehre mich wieder meinem alten, meiner alten Lebensberufung zu. Nicht, dass ich irgendjemand von euch einladen will, das zu tun, aber ich denke, es ist richtig zu begreifen, dass die Berufung und der Auftrag, den Gott uns gibt, nur gelebt werden kann, wenn Jesus nicht nur auferstanden ist und irgendwo ist, er muss in mir sein. Er muss in mir das leben, was ich alleine aus eigener Kraft nicht leben kann. Und wir wissen, Pfingsten stellt sich Petrus vor die Menge und an einem Tag fängt er 3000 Menschen mit einem Fischzug. Hier waren es, glaube ich, 153 Fische, die er auf Jesu Beauftragung, Jesu Auftrag hingefangen hat. Aber das war nicht das, worum es geht. Jesus hat die Berufung des Petrus erneuert und festgemacht. Wir stehen heute am Ostersonntag, aber und Pfingsten ist im Prinzip vor uns, also im Kalender steht es vor uns, aber das Ereignis Pfingsten ist Gott sei Dank schon hinter uns. Wir dürfen in diesem Zeitalter des Pfingsten leben, wir dürfen damit rechnen, dass der Auftrag, den Gott dir und mir gegeben hat, nicht in eigener Kraft erfüllt werden muss, sondern wir dürfen damit rechnen, dass er in uns lebt und das tut, was nur er tun kann. Amen.